Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und von dem Herrn Jesus Christus. Ihr Lieben, wir stehen mitten im Advent. Und die meisten von euch werden es ja wissen, Advent, dieses lateinische Wort, bedeutet Ankunft. Da kommt was, da kommt wer. Und die vier Adventssonntage mit ihren Wochensprüchen und mit ihren Lesungen richten uns aus auf das Kommende und auf den Kommenden, auf den, der kommt. Der erste Advent, den hatten wir bekanntlich letzte Woche, der nimmt uns mit hinein in die Freude über die bevorstehende Ankunft des Friedenskönigs Jesus. Und so hat es auch der Wochenspruch für die letzte Woche ja gesagt: Freue dich sehr, Tochter Zion, rufe laut aus, Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht ist er und ein Retter. Weil der kommende Jesus, der kommende Friedenskönig schon da war, ist unsere Adventsfreude begründet. Sie hat einen Grund, der liegt zum Teil in der Vergangenheit. Er war schon da. Adventsfreude ist Freude über den, der kommt, der zu dir kommt, der dir zuvorkommt, ja, der dir schon längst zuvorgekommen ist. Siehe, dein König kommt zu dir. Und weil der bereits Gekommene sein erneutes und endgültiges Kommen angesagt hat, darum ist die Adventsfreude zugleich auch Vorfreude. Advent ist also nicht nur Ankunft, sondern auch Zukunft. Im Advent, da kommt etwas in Gang. Das Kommen Gottes bringt die ganze Welt in Bewegung. Und dafür steht nun der zweite Advent. Der zweite Advent, der nimmt die Zukunft der Welt in den Blick und er richtet uns aus auf unseren kommenden Erlöser. Der Wochenspruch heißt: Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und ihr Lieben, unsere Erlösung hat einen Namen: Jesus Christus, der Sohn Gottes. Er ist die Erlösung in Person. Wer den Wochenspruch im Zusammenhang liest, der stellt fest, unsere Erlösung hat einen Vorlauf. Jesus sagt: Wenn aber solches anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Es geht dieser Erlösung etwas voraus. Unsere Erlösung ist das Ziel, nicht unser Startpunkt. Wir alle starten jenseits von Eden. Mitten in Chaos, in Krieg, im Tod. Und deswegen sind auch wir alle gezeichnet von den Auswirkungen der Sünde. Erlösung meint Befreiung, Errettung aus den gegenwärtigen Umständen und Zuständen. Errettung heißt, er, Christus, ist die Rettung. Deswegen geht aber auch nur im Deutschen, deswegen Errettung. Ja? Und Erlösung meint, er, Jesus, der Gekreuzigte, ist die Lösung. Deswegen Erlösung. Er wird sich unser annehmen und alle Not beenden, die uns jetzt noch bedrängt. Und genau darum geht es im Evangelium für den zweiten Advent. Und ich lese uns aus Lukas Kapitel 21, die Verse 5 bis 28. Lukas Kapitel 21, die Verse 5 bis 28. Und als einige über den Tempel sagten, dass er mit schönen Steinen und Weihgeschenken geschmückt sei, sprach er, also Jesus: Diese Dinge, die ihr seht, Zeiten werden kommen, in denen nicht ein Stein auf dem anderen gelassen wird, der nicht abgebrochen werden wird. Sie fragten ihn aber und sagten: Lehrer, wann denn wird dies sein? Und was ist das Zeichen, wann dies geschehen soll? Er aber sprach: Seht zu, dass ihr nicht verführt werdet. Viele nämlich werden kommen unter meinem Namen und sagen: Ich bin's, und die Zeit ist da. geht ihnen nicht nach. Wenn ihr aber von Kriegen und Unruhen hören werdet, so erschreckt nicht, denn dies muss zuerst geschehen, aber es ist nicht sogleich das Ende. Dann sagte er zu ihnen: Es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königtum gegen Königtum. Und große Erdbeben wird es geben und an verschiedenen Orten Hungersnöte und Seuchen, dazu Schrecknisse und große Zeichen vom Himmel her. Vor diesem allem aber werden sie ihre Hände an euch legen und euch verfolgen. Sie werden euch ausliefern in die Synagogen und Gefängnisse. Sie werden euch abführen zu Königen und Statthaltern um meines Namens willen. Es wird euch eine Gelegenheit zum Zeugnis sein. Nehmt euch nun fest vor, euch nicht vorher den Kopf zu zerbrechen, wie ihr euch verantworten sollt. Ich nämlich werde euch Mund und Weisheit geben, der alle eure Widersacher nicht werden widerstehen oder widersprechen können. Ihr werdet aber sogar von Eltern und Brüdern und Verwandten und Freunden ausgeliefert werden, und man wird welche von euch töten. Und ihr werdet von allen gehasst sein, um meines Namens willen. Doch kein Haar von eurem Haupt wird verloren gehen. In eurem Ausharren werdet ihr eure Seelen gewinnen. Wenn ihr aber Jerusalem von Heerscharen umzingelt seht, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahe gekommen ist. Dann sollen die in Judäa auf die Berge fliehen und die, die mitten in der Stadt sind, von dort weggehen und die, die im Umland sind, nicht in sie hineingehen. Denn dies sind Tage der Vergeltung, auf das alles erfüllt wird, was geschrieben steht. Wehe den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen. Es wird nämlich eine große Notlage auf der Erde sein und ein Zorngericht gegen dieses Volk. Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes, und sie werden gefangen weggeführt werden unter alle Nationen, und Jerusalem wird zertreten sein von den Nationen, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Und es wird Zeichen geben an Sonne und Mond und Sternen, und auf der Erde wird ratlose Heidenangst sein angesichts von brausendem und wogendem Meer, während die Menschen vor Angst verschmachten und vor Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen. Denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann wird man den Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke mit Macht und großer Herrlichkeit. Wenn aber diese Dinge zu geschehen beginnen, blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Ja, Herr Jesus, dein Wort fordert uns heraus, und so bitte ich dich, dass du uns jetzt rechte Ohren schenkst, um zu hören, was du uns an diesem Morgen zu sagen hast. Segne dein Wort an uns. Amen. Ja, ihr Lieben, gleich zu Beginn der sogenannten Endzeitrede macht Jesus sozusagen den Partycrasher. Ja, die Jünger haben gesagt, boah, guckt mal diesen tollen Tempel an. Und Jesus sagt, wisst ihr was, dieser wunderbare Tempel, der wird zerstört werden. Und wer von euch schon mal in Jerusalem gewesen ist und die Überreste des herodianischen Tempels aus der Zeit Jesu gesehen hat mit eigenen Augen, der kann erahnen, wie gewaltig und prächtig und atemberaubend dieses Bauwerk gewesen sein muss. Selbst noch die riesigen Steinhaufen, die man bis heute besichtigen kann, selbst diese Steinhaufen lassen die einstige Größe und Schönheit dieses Bauwerks erkennen. Es wirkte in seiner Pracht auf zeitgenössische Betrachter wie eines der Weltwunder. Und eben auch die Jesusjünger, die sind hellauf begeistert und sie weisen Jesus darauf hin, wie schön und wie reich verziert dieser Tempel doch ist. Ja, und dann kommt Jesus und gegen alle menschliche Begeisterung für irdische Meisterleistungen setzt er sein nüchternes göttliches Urteil. Diese Dinge, die ihr seht, Zeiten werden kommen, in denen nicht ein Stein auf dem anderen gelassen wird, der nicht abgebrochen wird. Es wird ein Zorngericht geben gegen dieses Volk, gegen Israel. Und das wirkt auf die Jünger wie ein Schock. Was? Dieses riesige Bauwerk, das soll zerstört werden? Nachdem die Babylonier 600 Jahre zuvor schon den salomonischen Vorgängertempel zerstört hatten, soll nun auch der zweite Tempel dem Erdboden gleichgemacht werden? Sollte sich denn die Geschichte eigentlich ständig wiederholen? Können wir dieser Katastrophe denn nicht entgehen? Können wir nicht etwas dagegen unternehmen? Und wann überhaupt soll diese Katastrophe eintreffen? Und da kommt für die Jesus-Jünger der zweite Schock. Jesus beantwortet ihre Frage nicht. Wann wird es geschehen? Kein Wort. Überhaupt finden wir an keiner einzigen Stelle im Neuen Testament eine Antwort auf die Frage nach dem Wann. Und ihr Lieben, es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, in die Gott uns in seiner weisen Vorsehung bewusst nicht einweiht. Jesus sagt, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Und wer mehr zu wissen meint als Jesus, der irrt und der verwirrt. Jesus warnt seine Jünger eindringlich und ausdrücklich davor, sich Leuten anzuschließen, die vorgeben, sie wüssten ganz genau Bescheid. Jesus weiß, dass es immer wieder Menschen geben wird, die sich sozusagen auf göttliches Geheimwissen berufen. Jesus weiß um die ernste Not der Verführung. Seht zu, dass ihr nicht verführt werdet. Viele nämlich werden kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin's und die Zeit ist da. Geht ihnen nicht nach. Jesus warnt uns eindringlich vor denen, die in seinem Namen auftreten und behaupten, die Zeit ist da, das Ende ist gekommen. Solche Zeitansagen und Weltdeutungen sind ein Anzeichen dafür, dass Verführer am Werk sind. Jesus sagt ausdrücklich, geht ihnen nicht nach. Verführer sind Leute, die mit ihren Deutungen Angst und Schrecken verbreiten und uns damit von Jesus ablenken. Und ich weiß ein bisschen, wovon ich spreche. Ich habe gestern einen Anruf bekommen von einem lieben Bruder aus meiner früheren Gemeinde. Das ergab sich dann ein über einstündiges Seelsorgegespräch, weil er in einer solchen Not ist durch viele Dinge, die er gelesen und gehört hat, die auf ihn eingeprasselt sind, dass er jetzt wirklich eine, im wahrsten Sinne des Wortes, eine regelrechte Höllenangst hat. Er hat sich erst lange nicht impfen lassen, jetzt hat er sich impfen lassen, jetzt hat er Angst, dass er es falsch gemacht hat. Also, und sagt, komme ich jetzt in die Hölle, weil ich das gemacht habe? Völlig egal. Oder komme ich in die Hölle, weil ich es nicht gemacht habe? Aber der Punkt ist, es geht um diese Verwirrung. Es geht um diese Angst. Und das ist das Problem. Vor solcher ungläubiger Höllenangst will Jesus uns schützen. Er ist der Herr. Er ist der Erlöser. Er ist der Friedefürst. Er ist der Weltvollender. Er ist dein Retter. Du brauchst keine Angst zu haben. Wenn ihr aber von Kriegen und Unruhen hören werdet, und das tun wir ja tagtäglich, dann erschreckt nicht. Denn dies muss zuerst geschehen, aber es ist nicht sogleich das Ende. Mulmige Gefühle vor dem, was kommt, sind verständlich. Panik und Panikmache aber weisen hin auf mangelnde Liebe. Der Apostel Johannes schreibt, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Angst und Schrecken, ihr Lieben, sind nicht unsere Bestimmung. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Angst, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. So steht es im 2. Timotheusbrief. Nicht Angst und Panik, sondern Kraft, Liebe und Besonnenheit sind die Markenzeichen des Glaubens an den dreieinen Gott, unseren Retter und Erlöser. Und im Blick auf das, was unweigerlich geschehen wird und wogegen wir auch nichts unternehmen können, tröstet Jesus seine Jünger. Nehmt euch nun fest vor, euch nicht vorher den Kopf zu zerbrechen wie ihr euch verantworten wollt. Ich nämlich werde euch Mund und Weisheit geben, der alle eure Widersacher nicht werden widerstehen oder widersprechen können. Kein Haar von eurem Haupt wird verloren gehen. In eurem Ausharren werdet ihr eure Seelen gewinnen. Jesus wird uns durchtragen, ihr Lieben. Am Ende steht unsere Rettung. 1. Thessalonicher 5, Vers 9. Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus. Und deswegen will Jesus uns vor Todesangst und Schreckensstarre bewahren. Er will nicht, dass wir verzweifeln. Er ist unser Helfer, unser Tröster, unser Beistand. Er ist unser Ziel und unsere Zukunft. Er ist unser Leben in Zeit und Ewigkeit. Todesangst und Schreckensstarre sind demgegenüber Markenzeichen einer nur zu berechtigten Heidenangst. Jesus sagt, und auf der Erde wird ratlose Heidenangst sein angesichts von brausendem und wogendem Meer, während die Menschen vor Angst verschmachten und vor Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen. Ja, wer ohne Gott und ohne Hoffnung in dieser Welt unterwegs ist, dem muss geradezu Angst und Bange werden, wenn er sich umsieht. Aber wir, die wir aufs Neue den ewigen Friedenskönig erwarten, wir haben doch andere Aussichten und darum gelten für uns auch vollkommen andere Maßstäbe. Für uns, die wir in Christus sind, ist Jesus Christus der einzige Orientierungspunkt, und zwar in beidem, im Leben und im Sterben, in Zeit und Ewigkeit. Der Gekreuzigte verbirgt unser ewiges Leben, ja, aber er ist nicht weniger, auch in dieser Weltzeit, unser Leitstern. Das wirkliche und wahrhaftige Zeichen der Zeit ist allein das Kreuzzeichen. Alle andere Zeichendeutung ist religiöser Zauber, dem wir nicht nachlaufen sollen. Seht zu, dass ihr nicht verführt werdet. Viele nämlich werden kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin's und die Zeit ist da. Geht ihnen nicht nach. Als die Pharisäer mal von Jesus ein Zeichen fordern, da entgegnet er ihnen, ihr Heuchler, das Aussehen des Himmels versteht ihr zu beurteilen, die Zeichen der Zeit aber nicht. Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, als nur das Zeichen des Propheten Jona. Ein einziges Zeichen ist uns gegeben, nämlich das Zeichen des Kreuzes. Und in diesem Zeichen leben wir. Das Kreuz allein ist das Vorzeichen vor unserem ganzen Leben. Als Christusgläubige gehen wir den Kreuzweg. Jesus sagt deutlich, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Und auch wenn das Kreuz aus Holz gefertigt ist, so ist der Kreuzweg dennoch kein Holzweg. Der Kreuzweg, der führt zum wirklichen Leben nach diesem Leben. Ja, und nur von hier aus, von diesem Ziel her, leuchtet überhaupt ein, warum Jesus uns zu Recht vor Angst und Schrecken bewahren will. Jesus verspricht nicht, dass uns nichts Schreckliches zustoßen wird. Aber er verspricht uns, dass uns nichts von all dem Schrecklichen in Ewigkeit aus seiner Hand reißen wird. Und wenn wir jetzt einmal darüber nachdenken, was Jesus an Schrecklichem aufzählt oder an Dingen, die uns auch Angst und Bange machen, da müssen wir ja eigentlich auch zugeben, das Allermeiste von dem, was Jesus ankündigt, kennen wir bislang nur vom Hörensagen. Aus Missionsberichten, vielleicht aus den Nachrichten und zum Teil auch aus den Geschichtsbüchern. Jesus spricht von Hungersnöten, von Erdbeben und Tsunamis. Jesus spricht von der Tempelzerstörung, der Verwüstung der Stadt Jerusalem und der Zerstreuung des Volkes Israel in alle Welt. Jesus spricht von Verfolgung, Gefängnis und Todesstrafe für die, die sich zu ihm bekennen. Jesus spricht von Hass und Verrat durch die eigene Familie. Auch wenn viele von uns solches vielleicht befürchten, am eigenen Leib erfahren, haben das alles wohl die wenigsten von uns. Das Einzige aus Jesu Aufzählung, was wir gerade alle mehr oder weniger hautnah mitbekommen, sind bekanntlich die Seuchen. Jesus sagt, und große Erdbeben wird es geben und an verschiedenen Orten Hungersnöte und Seuchen. Es mag sein, dass alles andere auch noch auf uns persönlich zukommen wird. Aber die Frage an uns heute Morgen hier in Zeit lautet, ich möchte es mal so stellen, was sagt uns Jesus eigentlich angesichts von Seuchen wie eben zum Beispiel Corona? Erstens, seht zu, dass ihr nicht verführt werdet. Viele nämlich werden kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin's und die Zeit ist da. Geht ihnen nicht nach. Corona ist nicht das Ende. Das Zweite, Seuchen wie Corona gehören offensichtlich zum Leben jenseits von Eden leider genauso dazu wie Kriege, Hungersnöte, Erdbeben und Tsunamis. Alles das, was Jesus dort aufzählt. Und deswegen ist das für uns, die wir uns an Jesus Christus orientieren, weder ein Grund zu Panik noch zu Panikmache, sondern es ist ein Anlass zu hoffnungsgewisser Zuversicht. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Angst, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Dritter Punkt. Wir sollten mit Seuchen nicht anders umgehen, als wir es auch mit den anderen Dingen tun würden, die Jesus aufzählt. Mit Verfolgung, Krieg, Hungersnöten, Erdbeben und Tsunamis. Das steht ja alles in einer einzigen Liste drin. Wir Christusgläubigen sind zum Frieden berufen und dazu Not zu lindern. Wir können das Elend unserer Mitmenschen nicht auf die leichte Schulter nehmen. Stattdessen treten wir ein im Gebet für alle Menschen. Da könnt ihr jetzt 100.000 Stellen aus dem Neuen Testament nennen. Ich möchte nur einige Verse aus dem 1. Petrusbrief uns lesen. Geliebte, da ihr Fremde und Gäste seid in dieser Welt, ermahne ich euch, gebt den irdischen Begierden nicht nach, die gegen die Seele kämpfen. Führt unter den Heiden ein rechtschaffenes Leben, damit sie, die euch jetzt als Übeltäter verleumden, durch eure guten Taten, die sie sehen, Gott verherrlichen am Tag der Heimsuchung. Unterwerft euch um des Herrn willen jeder menschlichen Ordnung, dem Kaiser, weil er über allen steht, den Statthaltern, weil sie von ihm entsandt sind, um die zu bestrafen, die Böses tun, und die auszuzeichnen, die Gutes tun. Denn es ist der Wille Gottes, dass er durch eure guten Taten die Unwissenheit unverständiger Menschen zum Schweigen bringt. Handelt als Freie, ohne die Freiheit als Deckmantel der Bosheit zu benutzen, sondern als Knechte Gottes. Erweist allen Menschen Ehre. Liebt die Brüder und Schwestern. Fürchtet Gott und ehrt den Kaiser. Das war im 2. Kapitel und jetzt noch 2 Verse aus dem 3. Kapitel des 1. Petrusbriefs. Schließlich aber seid alle eines Sinnes, voll Mitgefühl und Liebe zueinander. Seid barmherzig und demütig. Vergeltet Böses nicht mit Bösem oder Schmähung mit Schmähung. Im Gegenteil, segnet, denn dazu seid ihr berufen worden, dass ihr Segen erbt. Und einen vierten und letzten und entscheidenden Punkt benennt unser Wochenspruch. Wenn aber diese Dinge zu geschehen beginnen, blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Ihr Lieben, das ist das Wichtigste. Kopf hoch, Jesus kommt. Advent ist eine Frage unserer Ausrichtung. Worauf schauen wir eigentlich? Der Advent richtet uns aus auf das Kommende und vor allem auf den Kommenden. Jesus sagt einmal: Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes. Ich habe die Welt überwunden. Und deswegen dürfen wir auch und gerade in solchen Zeiten einstimmen in die Grundmelodie des Advents, die da lautet: All unsere Not zum End erbringt. Der Halben jauchzt, mit Freuden singt, gelobet sei mein Gott, mein Heiland, groß von Tat. Und ihm, diesem kommenden Friedenskönig, ihm sei unser Lob und unsere Ehre in Ewigkeit, unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Und zu seiner Ehre lasst uns jetzt auch singen und ihn mit diesen Worten auch anbeten. Und das kann man durchaus auch mit Maske vor dem Gesicht. Amen.